Hallo, mein Name ist Thorsten Gari, ich bin Musiker und ich habe lange in der Pflege gearbeitet. In den Leitmedien und den unterschiedlichen Fernsehsendern kommen häufig Politiker und Wissenschaftler zu Wort, die seit Monaten vor einer Überlastung des Gesundheitssystems warnen. Aber was ist mit den Pflegekräften selbst? Wie erleben diese den Arbeitsalltag seit Beginn der Pandemie? Heute gibt uns Tanja einen Einblick und schildert aus ihrer Sicht, wie sie die letzten 17 Monate erlebt hat. Hallo Tanja, schön dich zu sehen. Erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du beruflich und ein bisschen so deinen beruflichen Werdegang.
Hey Thorsten, ja, also ich bin die Tanja. Ich bin seit 15 Jahren in der Pflege, bin da mehr oder weniger zufällig als Späteinsteiger reingestolpert und konnte aber auch dann wirklich diesen Beruf zu meiner Berufung machen, und weil er sehr, sehr viele Komponenten vereinnahmt, die andere Berufe so nicht vorweisen können. Erfahrungen habe ich schon ganz verschiedene gesammelt. Also ich habe in der Heimbeatmungspflege gearbeitet. Ich habe auf einer interdisziplinären Wahlleistungsstation gearbeitet, mehrere Jahre dort, vor allem im internistischen Bereich, Gastro, Cardio. Ich hatte dann auch mal eine Zeit, 2 Jahre in der Seniorenresidenz gearbeitet, also den Einblick auch. Und ambulante Pflege habe ich nebenbei gemacht als Nebenjob. Und wie gesagt, jetzt letztes Jahr im Rahmen der Krise, da hatte ich kurz vorher als Leasingkraft in Berlin angefangen.
Okay. Und da wurdest du dann auch eingesetzt in ganz Berlin quasi, in verschiedenen
Nein, nicht Krankheiten. In ganz Berlin, also weil ich meine, Berlin ist groß.
Ja.
Also das ist, bei mir hat sich das so Südwest, Südost, Süd so beschränkt. Also im Norden jetzt weniger, aber die berühmten Krankenhäuser aus Berlin, die kenne ich alle von innen.
Na, dann bist du ja eine erfahrene Krankenschwester quasi.
Ja, denke ich auch.
Ja, und seit Corona hat sich ja einiges verändert. Ja, also jetzt nicht nur im Alltag, sondern vor allem auch in der Pflege und im Krankenhaus. Und da würde ich gerne wissen, wie erlebst du so die Veränderung? Was gibt es für einen Unterschied im Arbeitsalltag zu damals, vor Corona?
Gut, man kann das so jetzt so ein bisschen im zeitlichen Rahmen zusammenfassen, weil es hat sich ja immer wieder verändert. Also das ist, ich fange jetzt einfach mal an. Also wie gesagt, im Februar habe ich da angefangen, 1. Februar, da war alles noch normal, wie immer halt. Man wurde in die Krankenhäuser geschickt, auf verschiedene Stationen, hatte seine Einsätze, die man in dem Fall ja vorgibt. Also man gibt seine Tage vor und wird dann dementsprechend eingesetzt, wo der Bedarf ist. Und ja, halt der übliche Stress in der Pflege, den es halt gibt. Und dann fing das dann so langsam an, im März, ja, so Thema zu werden. Und auch zum Ende März wurde es auf einmal ruhiger. Und das war dann wirklich so zum Ende März, Anfang April, dann kam halt das Schreiben, also erstmal, dass man uneingeschränkten Zugang hat, in Berlin sich bewegen zu dürfen, weil ja noch niemand wusste, kommt eine Ausgangssperre aufgrund von dieser Systemrelevanz, ja, dieses neue schöne Wort, was da entstanden ist. Und ja, auf einmal aber dann weniger Einsätze. Und dann hatte ich da auch eine Kollegin getroffen und die hatte dann schon von der Firma ein Schreiben bekommen, dass wir alle rückwirkend zum 1. März auf Kurzarbeit geschickt werden, weil einfach die Einsätze waren nicht mehr voll zu kriegen. Die Häuser haben runtergefahren und Ja, und dann war man halt so von heute auf morgen von der heißbegehrten Pflegekraft auf Kurzarbeit.
Also die haben quasi die Kapazität, also sie haben quasi den Krankenhausbetrieb runtergefahren, um die Kapazitäten zu erhöhen, falls dann eine große Infektionswelle kommt, um dann Platz zu haben für die Patienten, die dann da, die Corona-Patienten, die dann da kommen. Aber
Genau.
das war dann im Grunde nicht ganz so, weil viele Pflegekräfte dann auch in Kurzarbeit geschickt wurden und dann daheim im Grunde darauf gewartet haben, dass es dann passiert.
Also ja, ich hatte Einsätze gehabt noch im April. Also der April war der ruhigste Monat, den ich jemals erlebt habe in diesem Beruf. Auch die Einsätze. Die Krankenhäuser haben halt wirklich, also alles, was elektiv war, irgendwie abgesagt. Die haben einzelne Stationen komplett geschlossen, haben dann den Rest, der halt laufen muss, mit hauseigenem Personal auch besetzt, wobei da auch sehr viele zum Überstundenabbau geschickt wurden, was ich mitbekommen habe, oder in Urlaub geschickt wurden oder sonst was, ne?
Kurz zur Erklärung, elektiv bedeutet quasi
Geplant.
nicht unbedingt notwendig, ja.
Ja,
Wenn man so
geplant.
will, ja.
Ne, so geplante OPs, jetzt zum Beispiel eine Hüft-OP oder
Ja, genau.
sowas, ne?
Ja.
Ja, und also
Und wo wurdest du eingesetzt, also in der Zeit im April letztes Jahr? Also wurdest du dann hauptsächlich auch auf Corona-Station eingesetzt oder auf anderen Stationen?
naja, gut, im April waren die Corona-Stationen noch gar nicht so ausgeprägt. Die wurden ja dann nach und nach erst so eingeführt in den Häusern, dass jeder dann so seinen Corona-Bereich abgeteilt hatte. Ich wurde auch auf Corona-Stationen geschickt, aber jetzt nicht ausschließlich.
Okay.
Also ich
Und
war in verschiedenen Häusern, auch auf den Corona-Abteilungen, auch in großen Häusern, aber jetzt nicht ausschließlich und jetzt auch nicht in der Mehrheit, weil wie gesagt, die konnten das ganz gut selber besetzen mit ihrem Personal dann, ne?
ja. Also du wurdest quasi nicht hauptsächlich dann auf Corona-Station eingesetzt, um dann diese drohende Infektionswelle abzufangen, sondern du warst hauptsächlich auch auf anderen Stationen.
Ja, also die Corona-Stationen, die waren ja auch zu dieser Zeit noch nie überbelastet gewesen, dass die irgendwie überquellen, dass die da wirklich jede Pflegekraft ranziehen mussten, die irgendwie verfügbar war, ne? Also ich hatte auf den Corona-Stationen im Schnitt 1 bis 3 Patienten zu betreuen. Also für mich war das sehr angenehm, sag ich mal, ne? Also aus diesem Stress raus, mal wirklich auch,
Und
man
was?
hatte auf einmal Zeit für seine Patienten, ne?
Und was waren das dann so für Patienten? Also war das dann ein ganz bestimmtes Klientel, das du dann da betreut hast? Also oder war das dann einfach jung bis alt?
Ja, das war
Kann man das so?
schon so alles dabei. Das waren halt auch wirklich Menschen, waren ältere, viele ältere. Es waren auch jüngere dabei, die halt dann positiv getestet wurden. Also da ging das ja dann auch los mit diesen Tests. Und aber die da auch schon keine Symptome hatten. Es gab auch welche, die dann wirklich diese Grippesymptome hatten, die auch unheimlich schlapp waren und Fieber hatten, ja.
Also die viele Patienten, die dann da auf Corona-Station waren, die hatten eigentlich gar nicht, also die waren eigentlich gar nicht an Corona erkrankt, die hatten einfach einen positiven Test. Und hatten eigentlich was ganz anderes.
Ja gut, und natürlich zu der Zeit jeder, der irgendwie Fieber bekommen hat, der einen Husten bekommen hat, der ist dann natürlich ins Krankenhaus, weil die Leute hatten alle Angst.
Ja, klar. Hattest du
Ne?
Angst?
Nein.
Nein.
Nein. Ich weiß nicht warum, aber nein. Also ich hatte schon Respekt am Anfang, sage ich ganz ehrlich, weil, wie gesagt, diese bedrohliche Situation, die man halt im Außen auch miterlebt hat, ja, also das war schon nicht ohne, ja. Aber das sind so Sachen, aber ich habe generell noch nie irgendwie Angst, jetzt auch so vor so Krankenhauskeimen. Das sind einfach Sachen,
Damit muss man umgehen.
da lebt man damit, ja. Also, und ich finde auch, wenn man auf einer Tuberkulosestation arbeitet, das finde ich wesentlich gefährlicher, ja. Also, sag ich mal. Also so eine offene Tuberkulose zu bekommen, ne? Aber gut, das ist halt, bringt der Job auch so mit sich. Nee, ich weiß es nicht. Also.
Du hast vorhin also mein, du würdest gern so erzählen, wie sich das jetzt so im Verlauf, ja, im zeitlichen Verlauf da entwickelt hat, ja, quasi dieser Arbeitsalltag, die Veränderung des Arbeitsalltags. So, das war jetzt so der Anfang, ja. Da war alles noch so ein bisschen unkoordiniert, aber mit der Zeit hat sich das ja geändert. Da wurden dann jetzt spezielle Corona-Stationen eingerichtet, quasi der Krankenhausbetrieb wurde ausgerichtet auf Corona. Dann kamen ja auch die Masken und diese ganzen ja, Hygienebestimmungen und die Besuchsverbote. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast.
Ja, also am Anfang Masken und so weiter, das gab es ja gar nicht. Also das war ja auch noch so ein Phänomen in den Krankenhäusern, dass auf einmal keine Schutzkleidung, keine Masken, es gab kaum Desinfektionsmittel, was es gab. Also es wurden ja Lager geplündert auch, also wirklich, wo eingebrochen wurde und das gestohlen wurde, ja.
Bei euch,
Und
also in den Krankenhäusern, in denen du gearbeitet hast, auch.
ja. Und also wie gesagt, mein erster Einsatz da auf Corona-Station. Und da stand ich dann mit so einem Papierkittelchen und einer FFP-Maske, die ich bekommen habe, die ich mir dann immer wieder an- und ausziehen musste. Und da habe ich dann so das erste Mal gedacht, so, okay, ist das jetzt euer Ernst? Ja. Also bei allem, was jetzt hier passiert und ich stehe hier jetzt und soll hier jetzt so arbeiten, da wo man Bilder sieht, dass irgendwelche Wolken durch die Luft fliegen und wie hoch ansteckend das alles ist, ja.
Du hast vorhin erzählt, Tuberkulosestation, da hattest du auch keine Angst. Ja? Was war denn der Unterschied zwischen einer Tuberkulosestation und jetzt so einer Corona-Station?
Also in
Jetzt
der
eben.
Tuberkulosestation war ich später mal, aber da ist natürlich auch, also da hatte man dann auch wieder den Bedarf gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Bedarf war in Anfangszeiten Corona an Schutzmitteln, aber da war das klar. Also wenn jemand eine offene Tuberkulose hatte und dann ist man da mit FFP3-Maske rein. Und auch nicht nur mit einer, die man pro Dienst bekommen hat, ja.
Ja, also quasi der Schutzaufwand ist wesentlich höher wie jetzt bei
Ja,
Corona.
am Anfang ja, weil es gab halt nichts. Ne? Also es gab ja wirklich nichts. Es
Nee,
gab keine.
ich meine jetzt einfach mal so zum Vergleich, ne, wenn also wenn es jetzt wenn es um eine hochinfektiöse Erkrankung geht oder ne, der Vergleich zu vorher. Ne, du arbeitest vor Corona auf einer Tuberkulosestation und du musstest dich selber schützen. Du hast dich selber viel intensiver geschützt als jetzt zum Beispiel, wenn du auf Corona-Station arbeitest. Vor allem auch am Anfang, weil gar nicht diese Materialien da waren.
Ja gut, aber das wurde ja dann im Laufe der Zeit auch erhöht. Ne? Wieder. Also als dann ja wieder ausreichend Material zur Verfügung war, wurde ja dann auch die Schutzmaßnahmen hochgefahren wieder zu Corona. Ne? Also das.
Vergleichbar zu Schutzmaßnahmen wie bei Tuberkulose?
Ja,
Ja.
das kann man dann schon sagen. Und
Okay.
das Einzige, das hatte ich nur so ein kleines, also was heißt kleines Beispiel, das war im April, da war ich auf einer chirurgischen Station eingesetzt und da habe ich dann schon gedacht, so, okay, da war das gesamte Pflegepersonal von dieser Station in häuslicher Quarantäne. Mhm. Die hatten alle Kontakt gehabt mit einer positiven Patientin. Das heißt, sie durften nicht mehr in den Supermarkt zum Einkaufen. Also das haben sie vom Gesundheitsamt schriftlich alle bekommen. Aber sie durften mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Arbeit fahren und an Patienten arbeiten. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie so gedacht, so, also da,
das stimmt was
irgendwas nicht. Stimmt da nicht. Ja. Mhm. Also, weil wenn das so gefährlich ist, das kann nicht sein. Pflegemangel ja. Hin oder her. Ja.
Und dann hast du dich auch so ein bisschen kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt, ab dem Zeitpunkt oder vorher schon?
Nee, vorher auch schon. Also das ist irgendwie, ja, das war so mein Eindruck, weil ich halt viele Widersprüche gesehen habe im Arbeitsalltag zu dem, was eben aus der Presse kam, was übers Netz kommt und zu dem, was ich gesehen habe.
Also gab es eine Diskrepanz zwischen dem, was du medial wahrgenommen hast und zu dem, was du auch tatsächlich erlebt hast im Arbeitsalltag?
Absolut.
Okay, dann kommen wir doch mal gleich zu der Diskrepanz. Ja? Also vor Corona gab es ja auch schon respiratorische Erkrankungen. Da gab es Influenza, Pneumokokke, RSV-Viren und so weiter. Hast du im Arbeitsalltag erlebt, dass jetzt, wie das medial auch dargestellt wurde und auch immer wieder vom RKI und auch von der Politik verkündet wurde, dass mehr Menschen an respiratorischen Erkrankungen ins Krankenhaus kommen und dann auch schwer an einer Lungenentzündung erkrankt sind. Gab es da bei dir so den Eindruck, okay, jetzt wird es richtig viel mehr wie vorher, wie das, was ich vorher erlebt habe? Und waren da auch dann wirklich auch, so wie das dargestellt wurde, jüngere und viel jüngere Menschen auch damit dabei?
Also ich möchte es auf keinen Fall kleinreden. Ja, das habe ich ja auch zu dir schon mal im Vorfeld gesagt. Also diese Krankheit existiert. Das ist auch, ich sage immer das Ding, weil man weiß ja wirklich immer noch nicht wirklich, was ist das, was auch diese krassen Lungenbilder hervorruft. Ne? Also ja. Natürlich lag der subjektive Augenmerk jetzt viel mehr auf diesen Krankheiten. Mhm. Das war ja völlig in den Vordergrund gerückt. Ja? Wobei es jetzt nicht mehr Patienten im Krankenhaus waren, laut meinem Eindruck, als normalerweise immer. Ja. Also ich war ja dann ab Oktober fest in einem Krankenhaus im Rhein-Main-Gebiet, auch mit Corona-Station, auch mit Intensivstation. Und ich kenne es aus meinem Alltag, Intensivstationen sind immer voll. Es gibt keinen Platz, die Krankenhäuser sind auch immer voll, egal wo. Ja. Mhm. Ich habe auch teilweise mit Flurbetten gearbeitet. Und ich kenne das nicht anders. Und auch gerade, was dann zum Winter passiert ist, also das wurde ja dann zum Sommer hin erstmal wieder alles hochgefahren, die geplanten Aufnahmen, alles ist wieder gekommen, der übliche Stress war fast alles normal. Gut, dann kam die Maskenpflicht, ne? Aber das wirklich Schlimme, das kam ja dann erst im Herbst, also dass auch einfach die Umstände für uns nicht mehr tragbar waren. Und den Sinn darin, nein, habe ich nicht gesehen.
Welche Umstände meinst du?
Die Umstände zu arbeiten, auch dieses Endlose, ja, also auch was wir für Auflagen bekommen haben als Pflegepersonal, soziale Kontakte meiden, auch keine Familie und so weiter. Und durch dieses Besuchsverbot, also seit September war ja dann dauerhaftes Besuchsverbot. Zwischendurch im Sommer gab es wieder Besuche und ab September bis jetzt, soweit ich weiß, nichts mehr. Und das hat auch nochmal einen enormen Mehraufwand verursacht in allem. Also rein dieser ganze organisatorische Mehraufwand, auch dann dieses Unterscheiden. Und es wurde nur noch getestet, 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 getestet. Alles hing von Test ab. Wenn der Test noch nicht da war, dann ab in das Zimmer, dann wieder umschieben. Wir haben ja die Patienten teilweise 5-mal die Woche umgeschoben, um wieder Platz und Also wie gesagt, es gibt immer Krankheiten, es gab immer schwere Krankheiten. Es gab eine Influenza, die plötzlich nicht mehr in Erscheinung tritt. Also es wurde auch nur noch auf Corona getestet. Ja.
Also die Differentialdiagnose hat dann auch schwer darunter gelitten quasi.
Nein, ja, natürlich. Also wobei ja auch mittlerweile feststeht, dass wonach mir seit 1,5 Jahren jetzt fast alles abhängig machen von diesem Test. Und mittlerweile kommt es ja, ups, der ist ja total ungenau. Also auch der Erfinder von diesem Test, ich habe jetzt den Namen vergessen, es war Gary ja nicht Mullis. Der Herr Drosten, ja, sondern dieser.
Gary Mullis.
Okay, der 2019 ja verstorben ist, der ja wirklich auch gesagt hat, das ist ein Hilfsmittel zur Diagnostik. Aber man kann doch nicht das Leben von so vielen Millionen Menschen mit diesen Tests abhängig machen. Die sind ungenau. Also ich kann sagen, von allen positiv getesteten Menschen, ich kenne, waren 90% symptomlos. Ja?
Und die waren dann, die waren symptomlos auf Corona-Stationen und hatten eigentlich was ganz anderes.
Also wenn sie im Krankenhaus waren und dort dann positiv getestet wurden, weil es wurden ja alle getestet und es kam ja auch vor, dass wir dann diverse Ausbrüche hatten, dass sie im Nachhinein, sie kamen negativ, wurden dann im Nachhinein positiv getestet auf einmal. Ne? Ja, die kamen alle auf Corona-Stationen. Und eine Freundin von einer Kollegin von mir, die hat gesagt, die hat da gearbeitet, die hat gesagt, das ist, also ich hatte noch nie so ruhige Dienste in meinem Leben. Sie sagt, die sind alle fit, mobil. Natürlich gab es auch die Schweren und es gab auch immer Leute auf Intensivstationen. Aber dieses, zum Beispiel auch dieses Sterben, was ja zur, ich weiß gar nicht was, war es dritte, vierte, zweite Welle. Ab Herbst, ich kenne das nicht anders zu dieser Zeit. Also ich kenne, dann kommt der Norovirus, dann kommt die Grippe, dann kommen eben diese respiratorischen Erkrankungen, ja. Und es ist eine Zeit, wo viele Menschen sterben, vor allem Ältere. Und ich kenne es auch aus meiner Zeit im Seniorenheim, zum Beispiel, wenn da jemand krank geworden ist, dann oder im Sterben lag oder halt an Altersschwächen. Und dann sind diese Menschen dort mit Hilfe des Hausarztes, was auch immer, wenn sie denn was gebraucht haben oder ob sie plötzlich verstorben sind, die sind dann dort einfach verstorben. Und auf einmal hat man diese Menschen reihenweise ins Krankenhaus gekarrt, wahrscheinlich und an die Beatmungsmaschine gehängt. Also ein alter Mensch, der wird von der Beatmungsmaschine zu 99,9% nicht mehr wegkommen. Und das waren Sachen, das habe ich auch nicht verstanden.
Und das war es tatsächlich, das hast du so erlebt, dass da tatsächlich Menschen dann auch, die hochbetagt, ja, dann vom Altenheim eingewiesen wurden ins Krankenhaus und dann da intensivmedizinisch behandelt wurden.
Ja.
Wow. Weil ich habe selber auch in der Altenhilfe auch gearbeitet und ich weiß, dass man alte Menschen, wenn die eine Lungenentzündung gehabt haben, also hochbetagte Menschen, dass man, die hat man dann palliativ quasi begleitet und die hat man nie dann auf Intensivstation und an eine ECMO gehängt oder so. Also das gab es nicht. Und das ist sowas, ja, da das habe ich schon öfter mal gelesen, dass das wohl auch so passiert ist und das ja, das verstehe ich nicht. Ich finde, das ist auch unethisch aus meiner Sicht.
Ich vermute halt auch, dass die wirklich in den Seniorenheimen komplett überfordert waren mit der Situation. Und dass
Verstehe ich
auch
auch,
deswegen die Leute ins Krankenhaus gefahren. Was machen wir jetzt? Jetzt hat der Corona und jetzt haben wir wieder einen Augen ab, alle ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus wird halt alles getan. Und ich sage das jetzt mal ganz böse, weil das habe ich wirklich erlebt dieses Jahr, um Geld zu verdienen. Ja, mit den Menschen, auch wenn Menschen kommen, die sind mit Patientenverfügung, es steht fest, da wird nichts mehr gemacht. Also es gibt ja dann diesen Satz, keine Reanimation, keine Intubation. Und selbst da wird noch alles mit veranstaltet. Ja,
ich habe mit vielen Pflegekräften gesprochen und genau das Gleiche hat man mir auch schon erzählt. Das ist schon und ja, schlimm, was da passiert. Ist zum Teil, ja. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass man jetzt alles als schlecht ansehen muss. Oder ich will auch natürlich die Erkrankung nicht verharmlosen oder so, wie du vorhin gesagt hast, dass man da jetzt irgendwie so tut, als wär das nicht total ungefährlich oder so. Aber man.
Nein, es sind Menschen gestorben. Ja, also es sind auch Menschen wirklich daran gestorben. Wobei halt mit diesem Zusatz, mir konnte das bis heute niemand erklären, was bedeutet es, sie sind an oder im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das konnte mir bis heute niemand erklären. Also
mir auch nicht.
Ja, und Tanja. Es sterben Menschen. Das ist schon so. Und es sind auch Jüngere dabei, aber es ist auch nichts Neues.
Ja, weißt du, die gleichen Fragen stelle ich auch und ich habe auch noch keine richtige Antwort darauf bekommen. Und deswegen sind wir ja hier, um auch irgendwo so ein bisschen, wir sind ja auf der Suche nach der Wahrheit oder nach zumindest mal wollen wir so ein bisschen auch das Bild korrigieren, was die ganze Zeit auch medial gezeichnet wird. Aber du hast vorhin Besuchsverbot angesprochen, ja, im Krankenhaus. Da wollte ich auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe ja auch mit Menschen gesprochen aus Krankenhäusern und ich habe da ganz abenteuerliche Dinge erzählt bekommen, auch von Menschen, die auf Palliativstationen arbeiten, dass die dann heimlich die Angehörigen eingeschleust haben, damit sie sich von den Sterbenden verabschieden konnten und so. Und wie hast du das erlebt? Ich meine, das hat ja sicherlich auch was mit dir gemacht und auch mit der Art und Weise, wie du diesen Beruf ausübst. Ja. Hast du Sterbebegleitung gemacht in der Zeit und wie hast du da diesen Besuchsverbot, ja, kompensiert, wenn es denn überhaupt ging?
Na gut, das Berufsverbot im groben Sinne hat in erster Linie aus uns halt Dauersekretäre gemacht, sage ich mal, weil mir natürlich,
sorry.
Es geht nur um den Kontext herzustellen.
Besuchsverbot im Krankenhaus.
Ja. Ja, nee, das meine ich, weil du hast halt natürlich den ganzen Tag die Menschen am Telefon und musst versuchen oder willst versuchen, die da auch irgendwie abzuholen. Und auch Patienten von schwerkranken Patienten. Es gab Ausnahmegenehmigungen. Es durften auch manche zu ihren sterbenden Angehörigen, manche dann wiederum nicht. Also ich glaube, das liegt auch immer viel, wie engagiert der jeweils zuständige Arzt da ist, weil die leiern das ja an. Und das, also, aber es ist manchmal schlimm. Also ich habe viele, viele Menschen sterben sehen dieses Jahr, weil ich war auch viel auf Onkologie in Berlin. Und später im Krankenhaus, wo ich dann fest war, dadurch, dass die Corona-Station ja dann eine Gastro belegt hat, wurden halt viele Disziplinen verteilt und wir hatten dann halt auch diese Patienten bei uns auf Station, die eigentlich eine Orthopädie war. Also wir hatten teilweise 5, 6 Disziplinen von Onko, Cardio, Gastro, Gefäßchirurgie, alles zusammenliegen. Also schlimm. Und das, oh, nee, also ich darf da gar nicht dran denken. Also es sind wirklich, ich hatte einen, der war jünger als ich. Und der ist da einfach alleine an einem Hirntumor verstorben. Seine Verlobte durfte nicht zu ihm. Ich weiß nicht warum. Dann hatte ich noch eine, das war auch eine onkologische Patientin, die wurde 3 Tage vorher entlassen, auch so mein Alter, so Mitte, Ende 40, ja. Und da hatte ich auch dann den ganzen Tag ihren Mann am Telefon, hat mir gesagt, bitte passen Sie auf sie auf. Ich habe sie gerade erst nach Hause geholt, ja. Und dann hatte ich auch andere schlimme Sachen, wo die wirklich Menschen einfach noch mit diesem Platz zu schaffen nehmen. Ich konnte dieses Wort PCR-Test nicht mehr hören, ja. Und dann habe ich sterbende Patienten, die wirklich im Sterbeprozess waren, auf die Station geschoben bekommen. Und
Nein.
ich habe dann wirklich in meinem, ich war nämlich in meinem Rundgang jetzt so, okay, ich gucke jetzt mal als erstes nach dir, weil der Frühdienst mir das schon übergeben hat. Und gesagt, ich verstehe nicht mehr, was hier passiert. Und dann liegt die da und die warten ja manchmal wirklich und als ob sie gewartet hätte. Und ich war bei ihr am Bett, nehme die Hand und macht ihren letzten Schnaufer. Und da habe ich gesagt, mir fällt da nichts mehr ein, so mit Menschen umzugehen. Ich meine, warum wurde diese Frau jetzt für 2 Stunden auf eine andere Station geschoben? Und sie lag noch bei einer orientierten Patientin mit im Zimmer.
Nur weil sie einen positiven Test hatte.
Nee, nee, hatte sie nicht, aber im Haus wurde Platz gebraucht. Darum ging es. Es geht immer nur um Platz schaffen für die Zugänge aus der Notaufnahme, wo der Test noch nicht ausgewertet ist. Und die darf man ja nicht zusammenlegen mit anderen, wo der Test dann schon da ist. Und da wurde hin und her gelegt. Unglaublich. Aber sowas, das muss doch nicht sein. Also da hatte ich auch wirklich einen halben Nervenzusammenbruch an dem Tag. Ich konnte diesen Dienst kaum noch machen. Ich hatte eine FSJlerin dabei. Die musste ich dann nach Hause schicken, weil, also das waren einfach Szenen und was Angehörige halt erleben, die, wo jemand mit einem positiven Test verstorben ist. Das, ich denke mal, wir können es uns vorstellen, ja. Also wenn ich 2 Meter mit Schutzanzug vor meinem toten Ehemann, Vater, sonst was am Bett sitze, den ich anfassen darf. Und dann später wird er in einen schwarzen Plastiksack verpackt. Boah, das macht was mit uns, ja.
Na klar, na klar. Vor allem auch, ist halt die Frage, ist das notwendig, ja? Das ist wirklich notwendig. Also am Anfang vielleicht die ersten 3, 4 Wochen, aber
Ja.
irgendwann sind doch dann die Daten, ja, und die Erkenntnisse da und dann weiß man doch, was ist das für ein Virus und was macht es und wie infektiös ist es und so weiter. Ja,
Ja, vor
das macht mich ein bisschen
allem,
sprachlos, ja.
ja, also man kann ja auch nicht ewig so weitermachen, ne? Also wir wollen ja das Politische rauslassen, aber dieses, naja, da machen wir halt noch mal 4 Wochen zu. Und also dieses überhaupt kein Konzept erarbeiten, auch dieses, okay, wir haben diese Krankheit, es gibt jedes Jahr neue Viren, egal, kommt da jetzt aus dem Labor oder sonst woher, ja. Aber wir lernen damit zu leben und auch der Mensch passt sich an, ne? Der Körper passt sich an und ein Virus nutzt sich ab. Jeder, der medizinisch was versteht, der weiß, dass eine Mutation was Gutes ist, in Anführungsstrichen, weil der Virus, der mutiert an einer Stelle, aber an anderer verliert er an Kraft. Der wird zum Beispiel in dem Moment ansteckender. Aber er hat nicht mehr die Kraft. Er haut nicht mehr so rein. Er verursacht nicht mehr diese krassen Krankheiten. Ne? Also das geht doch nicht. Man kann doch nicht sowas machen. Und es hat ja noch kein Ende.
Nee, hat's nicht. Naja, ja, ich weiß, das macht mich auch sprachlos, aber da weiß ich auch gar nicht selber, wie ich damit umgehen soll, ja, mit der Tatsache, dass jetzt schon wieder für, getrommelt wird für die vierte Welle, die dann kommt und wir dann vielleicht wieder einen Lockdown brauchen und die Impfung dann nicht wirkt oder nicht genug wirkt und so. Naja, aber was ich dich fragen wollte, ist, in der Zeit, in der dann quasi diese Corona-Pandemie dann so ein bisschen abgeflacht war, nach der ersten Welle, wurden ja die Pflegekräfte beklatscht, ja, von der Gesellschaft und auch von der Politik. Und Spahn hat dann auch Prämien versprochen, Corona-Prämien, und wollte auch den Pflegeberuf attraktiver machen. Wie hast du denn die Zeit da dann erlebt und auch diese Art und Weise, wie man dann mit Pflegekräften umgegangen ist und man sie dann im Grunde entlohnt hat dafür, dass sie so viel geleistet haben?
Also das mit dem Applaus, das fand ich ja am Anfang noch ganz süß irgendwie. Ja. Also ich fand das schon rührend. Nur ich glaube, das war halt auch eine sehr falsche Vorstellung von den Menschen, die da applaudiert haben, die einfach geglaubt haben, wir kämpfen hier Tag und Nacht gegen diese Infektionskrankheit und haben Eiscontainer vom Krankenhaus und die Leichen stapeln sich und retten die Menschen. Das war ja nie so. Ja, also dieses Bild, muss man auch mal ganz klar sagen, das existiert so nicht. Ja, und dann des Weiteren sage ich einfach, ein Bankkaufmann hat in der Gesundheitspolitik nichts verloren. Corona-Bonus, solange ich in Berlin war, hat den niemand bekommen. Der wurde für alle gecancelt. Warum? Also keiner von den Kollegen in keinem Krankenhaus, wo ich war. Es haben einige Altenpfleger, haben was bekommen.
Ja, warum haben die das nicht bekommen?
Ja, das war doch alles nicht so schlimm. Wir hatten doch jetzt gar nicht so viele Fälle.
Ach.
Und das wurde auch offiziell, ich habe das wirklich recherchiert, weil wir auch ein offizielles Schreiben bekommen haben. Ja, um diesen Bonus nach dem Infektionsgesund-Bla-Bla-Gesetz zu bekommen, haben leider die Fälle nicht ausgereicht. Die Vorgabe war da für mein Krankenhaus. 50 Fälle hätten bis 1.6. sozusagen dort registriert worden sein und auch wieder entlassen worden sein mit Corona-positiv. Also ich weiß nicht, es war schon wieder so eine komische Vorgabe, die überhaupt nicht einzuhalten ist. Also im Endeffekt gab es nichts. Und was ich, was dann so gemeint wird, sich an der Pflegesituation zu verbessern, das ist natürlich diese Pflegeuntergrenzen.
Ja.
Ja, ja. Also dass einfach die Patientenanzahl beschränkt wird pro Pflegekraft, aber verbessert, was soll das verbessern? Das Pflegepersonal gibt's nicht. Es gibt's nicht. Diese Grenzen sind nicht einzuhalten. Das Gute ist, dass zumindest jetzt die Kollegen nicht mehr alleine im Nachtdienst sind, dann mit einer ganzen Station. Sie sind zu zweit. Nur dieses fehlende Personal soll ja auch im Tagdienst dann kompensiert werden. Und das gibt es halt nicht. Also sie fehlen dann halt im Tagdienst. Ne?
Also das finde ich ja auch irgendwie abenteuerlich, dass quasi diese versprochenen, die Prämien, die Corona-Prämien gar nicht ausbezahlt wurden. Das finde ich irgendwie abenteuerlich.
Nö. Also ich habe dann jetzt im April, habe ich letztendlich einen Bonus bekommen.
Wie viel?
Von 450 Euro, also als 75% Kraft, wobei es also die 100% Kraft haben 600 Euro bekommen. Das wurde aber nicht vom Bund, sondern vom Träger bezahlt.
Okay. Okay. Harter Tobak. Dann wollten wir noch über die Maskenpflicht im Krankenhaus sprechen und wie sich die Maskenpflicht auswirkt, zum einen auf euch, aufs Personal und zum anderen dann auch auf die Patienten, wie du das aus deiner Sicht jetzt erlebst.
Die Maske, dein Freund und Helfer, ja. Also Maskenpflicht Blödsinn. Ich sage mal, die Maske sollte freiwillig sein. Ja, also auch wirklich ist es auch okay, wenn sich Menschen, die jetzt total immunsupprimiert sind, sonst was, dass diese schützen möchten. Und wenn die da auch echt Angst haben, und dann ist das auch für mich okay, eine Maske anzuziehen, jetzt nicht nur im Arbeitsalltag, generell auch privat, ja. Aber dieses Masken tragen und dann irgendwann ab Dezember FFP2-Pflicht, ja. Also wir mussten mit FFP2 arbeiten. Es wurden keine gesetzlich vorgeschriebenen Pausen eingehalten.
Ja.
Ja, also man hat natürlich dann irgendwann nach ein paar Wochen massivste gesundheitliche Probleme, psychische Probleme. Also bei mir war es jetzt, ich kann jetzt von mir aus, es war wirklich eine dauerhaft chronische Erschöpfung. Ich hatte Lungenprobleme, ich kam auf einmal mit dem Fahrrad nicht mehr den Berg hoch, das war auf einmal wie zu, habe ich noch nie gehabt, sowas. Also ich musste dann anhalten, wirklich so, und es war wie blockiert und wirklich auch so diese Angst- und Panikattacken, ne? Und einfach dieser psychologische Aspekt, was ja auch für die Kinder und für die alten Menschen so schlimm ist, ja. Diese Kommunikation, jeder, der was von Psychologie versteht, der weiß, es wird kommuniziert hier und hier. Und zum Beispiel ein Patient mit Demenz, der versteht dich nicht. Da kannst du es 10-mal wiederholen. Die liegen da mit ihren großen Augen, gucken dich an und sie verstehen dich nicht. Sie verstehen dich nicht. Sie gucken auf deinen Mund. Und meiner Meinung nach ist es auch Blödsinn, weil die Maske schützt nicht hundertprozentig vor Viren. Es gab ja auch trotz FFP2 immer wieder Ausbrüche und ohne Ende positiv Getestete. Und dieses Draußentragen, im Freien tragen, immer tragen. Wir haben einen Körper, der funktioniert und der muss auch funktionieren. Es gibt Antigene, Staub, Pollen, Bakterien in dieser Welt und der Körper, der muss damit umgehen. Und wenn er das nicht kann, weil wir auf einmal alles weghalten von ihm, dann senkt das komplett das Immunsystem. Mal abgesehen von diesen Bakterienherden, die man da ja wirklich mit sich rumschleppt. Also da wurden ja Tests gemacht, was man da so alles Schönes findet. Ja.
In der Maske.
Ja.
Ja, klar.
Und also Blödsinn. Freiwillig, okay, aber nicht diese Pflicht und nicht diese dauerhafte Pflicht.
Ja, ja.
Und für die Kinder, also ich sage jedem nur, wirklich Leute, ihr, die schulpflichtige Kinder habt, ihr habt meinen größten Respekt, die in diesen Zeiten abzuholen und irgendwie groß zu kriegen. Also eine Freundin von mir sagt, die sind einfach nur noch am Verlottern. Die haben sich regelrecht aufgegeben. Ja. Und für die alten Menschen ist es halt schlimm mit den Masken. Mal abgesehen, das ist einfach meiner Meinung nach im Krankenhaus auch durchaus angebracht in bestimmten Situationen, aber das wissen wir alle, das haben wir alle gelernt, aber nicht so. Und vor allem ohne gesetzliche Pausen. Und das, also ich habe das Gefühl, das Pflegepersonal wird komplett verheizt. An den Patienten wird nur noch Geld verdient, das Pflegepersonal wird verheizt. Das bisschen, was es noch gibt. Und ich habe auch gesagt, ja, stellt euch doch nicht so an und bla bla bla. Und auch gerade nochmal im Bezug auf das Geklatsche. Also ich wurde gemieden wie die Pest. Es war zum Beispiel die Mitbewohnerin meiner Tochter, hat gesagt, ich möchte deine Mutter hier nicht sehen, bitte. Die arbeitet im Krankenhaus. Meine Familie, außer meine Tochter, meine Schwester, die haben sich versteckt, regelrecht vor mir. Ja. Und so viel dann nochmal dazu. Und ich sage mal, es wird immer so voraus, ihr seid Pflegekräfte, ihr habt Opfer zu bringen. Ihr habt, also wir haben uns in unserer mildtätigen Arbeit irgendwie unser ganzes Selbst zu opfern. Und dann auch als Experimentierkaninchen da eigentlich. Ich sage, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich finde, wir machen schon verdammt viel für diese Gesellschaft, in dieser Gesellschaft. Und wir haben auch alle Familie, Eltern, Partner, Kinder. Hm. Ja, also wir haben auch ein Leben. Hm, hm.
Du meinst experimentier, also quasi Versuchskaninchen in Bezug auf die Impfung jetzt, oder was?
Ja, das waren halt so die Menschen, die dann halt diese ganzen Corona-Toten beklagt haben, was alles schlimm ist. Ja, das ist schon, kann sehr schwere Verläufe annehmen. Ja. Streite ich nicht ab, aber jetzt nicht in diesen Massen, wie es verkauft wird. Und dann kam die Impfung und dann kamen zum Beispiel die ersten toten Pflegekräfte mit AstraZeneca, ja. Und dann war der Aufschwung. Dann wurde ja erstmal das, was stellen die sich überhaupt so an? Das sind Opfer, das muss man bringen für die Gesellschaft und überhaupt, was schadet es dann, die paar toten Krankenschwestern da? Nach, also da habe ich dann gedacht, so, wie scheinheilig und doppelmoralisch seid ihr eigentlich. Mhm. Ne? Also die gleichen, die das eine fordern, deswegen, und da dann, ne, das ist, jetzt kriegen wir unsere Impfung nicht, weil da so eine dumme Krankenschwester verstorben ist. Ja, wir wollten doch in 4 Wochen endlich mal wieder feiern gehen mit unseren Freunden. Das ist unglaublich. Mhm. Ja. Also. Dann, ja, aber gut. Das ist, naja.
Ja, das verstehe ich, dass es dann natürlich Unmut auslöst in dir als Krankenschwester, wenn du dann solche Dinge hörst. Ja. Also das verstehe ich. Und wie stehst du denn grundsätzlich so zur Impfung?
Also ich bin nicht geimpft.
Ja.
Ich möchte es auch nicht. Also mich jetzt hier hinzustellen und sagen, ich werde es nie tun, ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, wie lange es in dem Job möglich ist.
Ja, wirst du denn unter Druck gesetzt oder hast du den Eindruck, dass dein Kollege...
Ich bin ja jetzt raus. Ich bin ja raus. Also ich bin ja im Mai gegangen und bin ja jetzt erst mal wieder in meine Wahlheimat zurück, um mich zu sammeln, weil ich war schon psychisch und körperlich ziemlich am Ende nach der Zeit. Also das war bei mir war auch das Limit dann wirklich überschritten. Von daher haben sie mir dort keinen Druck gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich will das nicht. Und naja, dann die geht eh. Also da brauchen nee, also ich habe keinen Druck bekommen. Persönlich, ich weiß, dass den Kollegen schon Druck gemacht wurde dann immer mehr, also dass die dann auch teilweise zu Hause angerufen wurden. Und ich krieg's halt mit, was ich halt so da bei uns auch in diesem Austauschkanal an Berichten lese, also dass die jetzt wirklich regelrecht an Pranger gestellt werden. So ungeimpft trägst du jetzt eine FFP-Maske und der Rest nicht. Und jeder sieht es dann natürlich sofort. Das ist so viel zum Thema Datenschutz. Und das sollte aber jedem bitte seine Entscheidung bleiben, zumal es immer noch es sind neuartige Stoffe. Keiner weiß, was passiert. Es gab noch nie in dieser Form so etwas. Also, ich habe das ja erzählt. Ich hatte einige im privaten Umfeld sowie auf der Arbeit komplett vollständig geimpft, Wochen später Corona bekommen und dann richtig. Ja, ja. Also, ich kenne Gott sei Dank niemanden, der wirklich an dieser Krankheit gestorben ist. Aber einige, die positiv waren, Ausbrüche in Heim nach der Impfung, nach der ersten, nach der zweiten, Wochen später. Ja. Und schwerstwiegende Nebenwirkungen konnte ich jetzt nicht beobachten. Es gab viele, die klagen über Herzprobleme seitdem. Es ist jedem seine, ich konnte bis jetzt niemanden davon abhalten und ich sehe das jetzt auch nicht als die Pflicht jedes Pflegers an, sich diesem Experiment zu unterziehen. Ich finde es auch schlimm, dass wirklich renommierte Professoren sich hinstellen und dafür plädieren, endlich die Kinder zu impfen, weil nur so können wir die Delta-Variante besiegen. Und die Delta-Variante, das wissen wir auch, Indien, Israel sind zum Großteil geimpfte Menschen, ja, weil natürlich du impfst dann da rein und dann mutiert es weiter und dann sucht der Virus sich einen Weg, wie er trotzdem reinkommt, ja. Und also dieses Ganze, also sich da gegenseitig zu gratulieren, oh, ich habe endlich meine Impfung, dann wird es mit der Spritze im Arm ins Profilbild gestellt. Ich sage mir nur, Leute, was tut ihr? Ja? Also ich weiß nicht, ob ich es dauerhaft vermeiden kann, weil, wie gesagt, ich muss auch was essen. Wir werden sehen, aber ich finde auch jetzt die Gegenreaktion, oh, die Geimpften, die sind alle gefährlich für uns. Das sag ich auch nicht. Also mir ist egal, wer geimpft ist, wer ungeimpft ist. Bei mir sind alle willkommen, aber es soll einfach jedem seine Entscheidung sein. Und ich möchte es nicht. Und ich sehe es auch nicht als meine Pflicht an. Weil wir wissen alle nicht, was bringt es wirklich. Es gibt ganz viele, die werden krank, die haben keine Antikörper.
Ich bin auch dafür, dass man das, dass man die Entscheidung bei demjenigen dann selbst lässt, ja, und dass man die Menschen nicht unter Druck setzt. Vor allem, weil man so wenig weiß. Jetzt haben wir aber auch ganz viel, auch ganz schlimme Dinge auch besprochen oder auch emotionale Dinge, die auch sehr, die einem vielleicht ein bisschen runterziehen könnten. Gibt es denn auch was Positives, das du mitnimmst aus den 17 Monaten Corona?
Ja, ganz viel. Ganz viel. Also wirklich. Erstmal habe ich selber viel über meine Arbeit, auch einfach durch den Leasingbereich gelernt. Ich habe viel, viel in dieser Situation auch über mich selber gelernt, auch wirklich mich da zurückzunehmen, gar nicht mehr diese Negativenergie auch in dieses Thema zu geben, sondern auch zu versuchen, jeden so abzuholen, da wo er steht. Und auch so viel, viel Vertrauen in meinen Körper wieder bekommen, generell mich auch viel mehr wieder mit diesem Thema beschäftigt. Ganzheitlich, also ich finde ganzheitlich, das ist ein super Begriff, damit zu beschäftigen, wie wirklich die Dinge funktionieren, wie gehen sie ineinander ein, also einfach nicht, dass wir nur Geld verdienen mit einem Gesundheitssystem, Krankheitssystem, ich weiß, Steffi hat das auch gesagt, sie spricht mir da aus der Seele, was die Menschen teilweise kränker macht, dass wir mehr wieder zu uns kommen und unsere Komponenten wahrnehmen. Ja, unsere Psyche, unseren Körper, das unterstützen. Und da gehe ich auch zum Beispiel, was jetzt Corona betrifft, ganz mit dem lieben Herrn Dr. Köhnlein, der einfach gesagt hat, da müssen sich auch mal die Ärzte zurückhalten. Der Körper schafft das. Und hier ist einfach auch mal die beste Therapie, keine Therapie. Ich bin da voll auf seiner Seite. Wobei es natürlich in ganz schweren Fällen eine Unterstützung bedarf. Ja, und wie gesagt, Menschen gehen, sind leider ein paar gegangen, wegen diesem Thema, die man Jahrzehnte kennt.
Aber es kommen
auch Aber welche. Es kommen neue und ich glaube, wir haben ein ganz wunderbares Potenzial an Menschen und man kann ganz viel mit denen machen. Und auch in der Pflege, also deswegen bin ich ja hier, auch wenn ich im Moment aus bin, so tolle Leute, die wirklich in diesem Beruf arbeiten, die sind topfit, die sind, ich weiß nicht, wie ich sage, astrein, ja. Und da ist so viel Potenzial noch in uns, um da was draus zu machen. Ja, absolut.
Tanja,
und immer positiv bleiben. Alles wird gut.
Ja.
Ne? Tanja, also ich denke, es lutscht sich auch aus langsam, dieses Thema.
Ja. Ich danke dir.
Ich danke dir. Für das Gespräch.
Alles Gute.
So, bist du jetzt weg?
Nee. Okay. Wir können jetzt wieder. War ein schönes
Gespräch. Wie lange war das jetzt?
Ich muss es nur kurz Stopp machen.